herzlich willkommen zu Step Up, deinem Female Leadership Podcast. Ich bin Nora Ast und ich möchte dich mit all dem, was ich dazu beitragen kann und vor allem diesem Podcast-Format darin unterstützen, deinen ganz eigenen Führungsweg zu gehen. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Nina Bransch und Fiona Ruff. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, dass es sehr interessant werden wird. Denn wir bekommen heute ein paar ganz besondere Einblicke, weil die beiden für Hunting Her arbeiten. Eine Personalberatung, die sich auf die Besetzung von Führungspositionen nur mit Frauen spezialisiert hat. Das Unternehmen, das schon seit 2007 besteht, erfährt auch in den Medien viel Aufmerksamkeit. Und ich war überrascht, wie viele Artikel es da draußen in Zeitungen, Zeitschriften und so weiter über sie gibt. Und sie werden hier als die bedeutendste Headhunting-Agentur für Spezialisierung auf Frauen genannt oder auch als Marktführer für Führungsfrauen in Europa. Und was das Besondere daran ist, Top-Positionen mit Frauen zu besetzen, was Frauen von ihren ArbeitgeberInnen wollen, um eine Führungsposition annehmen zu können und gut begleiten zu können. Und was die Frauen aus ihren täglichen Einblicken an Tipps auch für eine gute Verhandlungsposition mit auf den Weg geben und noch viel mehr, das will ich hier heute von Ihnen wissen. Und ich freue mich schon sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Vielen Dank, Nora.
Danke, Nora, wir freuen uns.
Und jetzt habe ich noch nicht euch vorgestellt, sondern erstmal Hunting Her. Deswegen wäre es nochmal ganz interessant, wenn ihr einfach euch beide einmal vorstellt, wie kommt ihr eigentlich zu Hunting Her, also der Personalberatung, die sich wirklich nur auf Frauen spezialisiert hat. Und Nina, magst du vielleicht mal anfangen, weil du kommst ja vorher, wie ich erfahren habe, noch so aus der ganz klassischen Personalberatung. Deswegen auch spannend, einmal zu hören, wie dein Weg hierhin war.
Genau, richtig. Das hast du schon gut gesehen oder recherchiert, Nora. Ich war schon mehr als 10 Jahre als Personalberaterin im Executive Search tätig und war damals Partnerin bei einer global aufgestellten Top-10 Executive Search-Beratung am Standort in Düsseldorf. Und ich habe für mittelständische Unternehmen und größere internationale Konzerne gearbeitet. Und das immer mit einem generalistischen Ansatz. Also ich habe sowohl mit Frauen als auch mit Männern für die jeweiligen Projekte gesprochen. Und diese globale Executive Search Beratung hat eine Kooperation mit Hunting Her gestartet. Und das war der Moment, als ich erstmalig mit Hunting Her in Berührung kam. Und mich hat diese klare Positionierung und diese Fokussierung auf Führungsfrauen direkt angesprochen und ja, angefixt. Also ich habe direkt gemerkt, dass das Thema bei meinen Kunden gut ankommt und ich empfand es dann auch persönlich als sinnstiftend und direkt auch wertvoll, Frauen in Führungspositionen vermitteln zu können und fand es spannend, mich darauf zu konzentrieren und habe dann Ende 2022 quasi die Seiten gewechselt und bin Partnerin geworden bei Hunting Her.
Ah, spannend.
So hat sich das ergeben.
Okay, und da könnte man jetzt schon einsteigen. Also warum bildet eine klassische Personalberatung eine Kooperation mit einer Personalberatung, die auf Frauen spezialisiert ist? Aber das machen wir gleich. Wir hören einmal Fiona und dann würde ich diese Frage einmal anschließen.
Ja, danke. Ja, ich bin ganz anders dazu gekommen. Ich hatte 30 Jahre lang Erfahrung als Führungskraft in unterschiedliche Industrien im Bereich Business Development, Key Account Management und so weiter. Und gleichzeitig engagiere ich mich seit über 20 Jahren für Frauen, Frauenrechte, für Frauenbedürfnisse und bin sehr aktiv in verschiedenen Frauenorganisationen. Habe auch selber vor 2,5 Jahren ein Netzwerk gegründet, 2030.network. Und mir ist einfach über die Jahre immer wichtiger geworden, Frauen in Führungspositionen zu sehen, dass wir mehr weibliche Perspektive in unsere Wirtschaft bekommen. Und vor einiger Zeit hatte ich dann die Gelegenheit, Partnerin bei Hunting Her zu werden. Und letztendlich meine Erfahrungswerte, meine Fähigkeiten und Skills, die ich in der Wirtschaft selber mir erarbeitet habe, zu kombinieren mit meinem riesengroßen Frauennetzwerk und natürlich meine intrinsische Motivation, hier Top-Frauen in Führungspositionen zu bringen.
Und du hast gesagt, du setzt dich für Frauenrechte und Frauenbedürfnisse ein. Was machst du da? Also du hast eine eigene Organisation gegründet, aber
Zum einen bin ich ein langjähriges Mitglied bei Zonta International. Zonta ist eine internationale Organisation mit 30.000 Mitglieder ungefähr und wir sind in Clubs und in Distrikten organisiert Und da setze ich mich sehr stark in Deutschland, in meinem Club, aber auch in Deutschland übergreifend für Gesetzesgebung für Frauen. Wir haben sehr stark zum Beispiel neulich an diese Gewalthilfegesetz uns eingesetzt und die jetzt am Freitag, Valentinstag, durchgekommen ist in Deutschland, ein Meilenstein für Frauenrechte in Deutschland. Riesige Sache, und da haben wir auch Zonta sehr viel dabei eine Rolle gespielt und solche Sachen. Und gleichzeitig, wie gesagt, hatte ich so ein Netzwerk gegründet vor anderthalb oder zwei Jahren, wo ich Firmen, Unternehmerinnen und Firmen, die Frauen in der Führung haben, etwas mehr Visibilität geben wollte, also eine Plattform, wo man sie finden können, weil tatsächlich Unternehmerinnen oder selbstständige Frauen oft viel weniger sichtbar sind in unserer Gesellschaft.
Ja, okay, das ist finde ich inspirierend, weil ich stelle oft fest, aber das ist ja auch nochmal ein anderes Thema, was man jetzt auch einsteigen könnte, dass wir Frauen sehr gut darin sind, Bücher darüber zu schreiben und Artikel, was wir alles brauchen und was wir alles an Gerechtigkeit brauchen. Und wir sind sehr gut, uns selber, also teilweise schon, zu vernetzen. Und dann frage ich mich manchmal aber, welche Maßnahmen brauchen wir wirklich, die da draußen einen Unterschied machen? Es braucht, also ich finde alle Bücher toll, die es da gibt, aber es braucht nicht noch 10 Bücher mehr, sondern es braucht wirklich glasklare Aktionen da draußen, die richtig was verändern. Und deswegen finde ich das so inspirierend zu hören, dass du gerade gesagt hast, ihr geht da an Gesetzesgebungen dran, also ihr macht da richtigen Unterschied.
Ja, schön. Ja, wir müssen es immer wieder versuchen, immer wieder dranbleiben. Never give up, sage ich.
Schön. Und jetzt habt ihr, Nina, du hast gerade gesagt, dass die Personalberatung, bei der du zuvor lange gearbeitet hast, eine Kooperation mit Hunting Her eingegangen ist. Warum? Also warum hat eine klassische Personalberatung den Bedarf, so eine Kooperation einzugehen?
Ja, letztlich gibt es natürlich eine große Nachfrage nach Frauen für Führungspositionen. Also auch auf Kundenseite ist das Thema zunehmend präsent geworden. Und dann ist es auf der anderen Seite als Personalberatung gar nicht so einfach, qualifizierte Frauen im Markt anzusprechen und zu finden und auch in ausreichender Zahl. So dass es eigentlich eine Win-Win-Situation war. Unsere Spezialisierung, wirklich dieser klare Fokus auf Führungsfrauen, hat eben sehr gut in das, ich möchte mal sagen, Portfolio dieser generalistischen Beratung gepasst. Und wir haben uns da sehr gut ergänzt. Und wir haben andererseits eben von der internationalen Struktur und auch der Branchenfokussierung dieser Beratung profitieren können, so dass wir uns da gegenseitig sehr gut ergänzt und befruchtet haben.
Okay.
Also letztlich war es ist es eine Zusammenarbeit, die sich eben gegenseitig sehr gut ergänzt hat.
Und jetzt hast du schon darauf hingedeutet, dass ihr das Hunting Her, du warst ja damals dann noch nicht bei Hunting Her, aber das Hunting Her dann nochmal einen anderen Pool hat an Kandidatinnen. Vielleicht wäre es nochmal wichtig, bevor wir weiter über Personalberatung und das Feld sprechen, einmal nochmal sagen, wir kommen alle aus dem HR-Umfeld und wissen, was eine Personalberatung macht, aber nochmal in 2, 3 Sätzen, was ist eine Personalberatung?
Ja, letztlich unterstützen wir unsere Kunden, wenn es darum geht, Führungspositionen zu besetzen. Wenn es Vakanzen gibt also wenn diese absehbar sind oder wenn etwas eben im Raum steht, ganz akut, dann werden wir beauftragt und unterstützen unsere Kunden bei der Suche und der Auswahl von geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten. Und in unserem Fall liegt eben der Schwerpunkt auf die Ansprache von weiblichen Führungskräften. Es ist häufig so, dass wir, insbesondere wenn es schwierig wird, wenn es technische Positionen sind in Branchen, in denen es vielleicht grundsätzlich schon mal weniger Frauen gibt, dann werden wir gerne dazugezogen und dann wird unsere Unterstützung eben benötigt, um da sehr tief in den Markt einzusteigen. Wir drehen die Steine dann 3-mal um und versuchen da wirklich jede Frau, die es gibt, ausfindig zu machen und anzusprechen.
Okay, und das Besondere ja einfach nochmal an der Personalberatung. Mein Freund war auch das ehemalige Personalberater und deswegen kenne ich das Feld auch ein Stück weit, ist ja einfach, dass eine Personalberatung ein riesen Netzwerk hat und ja auch, also wirklich die Kompetenz und das Asset einer Personalberatung darin liegt, dass sie einen Pool, durch dieses Netzwerk ja einen Pool an Leuten hat, die man so kennt, die man vielleicht ja auch schon mal vor 5 Jahren in eine Position gebracht hat und weiß, die wollen sich jetzt weiterentwickeln, dass man diesen Zugriff einfach hat und viele Unternehmen ja gar nicht, also diesen diesen Blick, dieses Netzwerk überhaupt nicht hat und deswegen Personalberatungen einfach auch so wertvoll sind, weil die einfach nochmal wissen, wen kann man wo ansprechen, wen hat man mit welchen Fähigkeiten und so weiter und daher den Unternehmen dann die Arbeit wirklich erleichtern und aber auch eine sicherstellen, dass die richtige Person auf der richtigen Stelle platziert wird.
Und die top-qualifizierten Kandidatinnen, die wir ansprechen, die sind auch gar nicht unbedingt frei auf dem Arbeitsmarkt verfügbar. Die sehen sich ja aktuell in der Regel gar nicht nach einem neuen Job um, sondern die werden durch uns dann angesprochen und werden so aufmerksam auf die jeweiligen Positionen und auf unsere Kunden.
Das heißt, vielleicht kannst du auch noch einmal sagen, welche Position besetzt ihr klassischerweise mit Frauen? Ist das so die Teamleiterebene, Teamleiterinnenebene? Ist es die Abteilungsleiterinnenebene? Ist die Bereichsleiterinnenebene? Mal so ganz klassisch. Welche Ebenen sind das, die ihr besetzt?
Das ist klassischerweise schon Bereichsleitung, Geschäftsführung bis hin zur Vorstandsebene. Das hängt ja von der Unternehmensgröße und der Bezeichnung ab. Teamleitung ist es eher selten. Es sind in der Regel eben Positionen mit entsprechender Führungsverantwortung und
Abteilungsleiter auch.
Okay. Abteilungsleiter,
genau. Abteilungsleiterin auch. Und dann lasst uns doch das nochmal jetzt hier auch in den Fokus nehmen. Warum braucht es, also das haben wir jetzt schon so ein Stück weit rausgehört, aber nochmal so on point, so warum braucht es eine Personalberatung, die sich auf Frauen spezialisiert?
Ja, ich würde sagen, weil die Generalisten und die Firmen selber es oft nicht schaffen, ausreichend geeignete Kandidaten zu finden. Und das hat auch viele Gründe. Also zum Ersten, wir wissen, und das hast du sicherlich in deinem Podcast schon besprochen, viele Frauen trauen sich nicht, auf bestimmte Positionen zu bewerben. Die Liste der Anforderungen ist so, dass sie sagen, ich erfülle nur die Hälfte oder drei Viertel, das reicht nicht, also bewerbe ich mich nicht. Das ist schon mal das erste Thema. Das kannst du überwinden durch eine direkte Ansprache oder durch ein Connection im Netzwerk. Das andere ist, dass viele Frauen, wie Nina schon gesagt hat, gerade vielleicht nicht auf der aktive Jobsuche sind. Das heißt, sie reagieren oft auf Ansprachen von Unternehmen oder von generalistischen Headhunter.
Reagieren sie nicht?
Die reagieren nicht.
Entschuldigung, ja, die reagieren nicht.
Die reagieren gar nicht. Das hören wir tatsächlich wirklich so häufig, dass Kandidatinnen sagen, ich nehme gar keine Anfragen von Headhunter mehr an. Aber ich habe deine oder ihre, eure Anfrage doch angenommen, weil ihr heißt Hunting Her. Und für mich bedeutet es, ihr habt eine Fokussierung auf Frauen, finde ich erstmal spannend, interessant, ich bin neugierig. Zweitens nehme ich an, dass ihr auch meine Bedenken, vielleicht meine Themen, die ich habe, auch hier mit berücksichtigen, wenn ich nicht irgendwie von Null anfangen muss. Und drittens und noch wichtiger, nehme ich auch an, dass eure Auftraggeber, also eure Kunde, ein wahrhaftes Interesse hat,
eine
weibliche Führungskraft anzustellen. Und damit eröffnen wir die Zielgruppe so weit wie möglich. Und wenn sie ganz klein ist, ist das maßgeblich, dass man die Frauen dann erreicht, die eben diese kleine Zielgruppe sind. Wenn ich dadurch schon erst 5 oder 10% Response Rate habe, sozusagen von den potenziellen Kandidaten, dann habe ich schon so eine kleine Zielgruppe, dann kann ich das auch nicht als eine Rolle besetzen.
Okay. Und ihr erregt ja sehr viel Aufmerksamkeit mit dem, was ihr tut in den Medien. Also ich habe euren Pressespiegel auf eurer Webseite gesehen. was glaubt ihr, also warum, was erregt da die Aufmerksamkeit? Warum wollen so viele über euch schreiben?
Ja, ich glaube, es liegt an dieser fast schon radikalen Positionierung, die eben sehr klar kommuniziert wird. Und als das Unternehmen gegründet wurde, du hast es eingangs erwähnt, 2007 war das ja schon, da wurden unsere Gründer auch noch belächelt über diesen Schritt, eine Personalberatung ausschließlich für Frauen zu gründen. Und wir haben aber als einzige Personalberatung damit schon ganz frühzeitig und auch authentisch uns zur Gesellschaftspolitik letztlich entwickelt, parallel. Also als diese Debatte losging um die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Führungspositionen, es war dieses Führungspositionengesetz, als das in Kraft getreten ist, das lief dann so Hand in Hand parallel. Und das fanden natürlich auch die Journalisten interessant, Es wurden auch entsprechende Investments getätigt, um uns im Markt natürlich zu positionieren. Aber da kam dann eins zum anderen und jeder Artikel, jedes Interview hat uns letztlich weitergepusht und das ist bis heute so geblieben. Also noch heute ist es so, dass wir regelmäßig angefragt werden für Interviews und ja, ist schön.
Ja, richtig schön. Ja. Und wenn ich euch jetzt mal so fragen würde, worauf seid ihr denn besonders stolz als Unternehmen mit dem, was ihr macht? Was würdet ihr sagen?
Na, also auf jeden Fall erfüllt es mich jetzt persönlich mit Stolz, meine Kunden effektiv unterstützen zu können bei einer ja kulturellen Veränderung, dabei mehr Diversität ins Unternehmen zu bekommen und eben tatsächlich auch Frauen in diese Führungspositionen begleiten zu dürfen. Also ich habe immer das Gefühl, ich trage meinen persönlichen kleinen Beitrag dazu bei, dass sich was zum Positiven verändert.
Okay. Absolut, sehe ich genauso, natürlich. Und es ist einfach großartig, mit so viele tolle Führungsfrauen zu sprechen. Ich meine, das hast du ja vorhin gesagt, du hast ja in deinem Podcast auch so viele, wo man sagt, das sind solch fähige, kompetente, willige, interessierte Personen, die unsere Wirtschaft positiv beeinflussen und mitwirken und gestalten können und wollen. Und das macht einfach riesen viel Spaß, das auch dann erfolgreich durchzuführen.
Ja, also was ihr sagt, das trifft mein Herz. Auch hier im Podcast, wenn ich da Frauen habe und die berichten, wie sie führen, dann denke ich immer so, wow, da ist so viel Führungspotenzial da draußen. Und wir haben ja auch Trainings, so Female Empowerment Trainings, gerade mit Frauen, die gerade in eine Führungsposition gekommen sind oder noch davor stehen, sich zu überlegen, ob sie eine Führungsposition wollen. Und da ist genau dieses Thema, also das ganze Potenzial, die ganze Kompetenz ist meist da. Ja, also so nah an den Leuten zu sein, einen ganzheitlichen Blick zu haben, im Sinne der Sache sich da an die vorderste Front zu stellen. Und das, was dann viele zurückhält aus meiner Beobachtung, sind eben diese zwei Aspekte. Einerseits, kann ich das überhaupt? Also traue ich mich das? Und dann arbeiten wir super viel mit so, welche Stärken hast du? Wie kannst du die einsetzen? Und dann entsteht da oft so ein Netzwerk und so ein Empowering-Gedanke, dass sie rausgehen und sagen so, ich mache das jetzt. Und da kriege ich zum Schluss echt immer Gänsehaut, wenn die dann sagen so, ich gehe das jetzt an. Und schon das Thema Familie, also dass dann auch viel so hinterfragt wird, ja, kann ich das wuppen mit Familie? Deswegen würde ich an der Stelle auch nochmal echt einen Shoutout machen für Shared Leadership. Ich würde sagen, wenn sehr, sehr viele Unternehmen, ich sehe euch hier nicken im Video, wenn sehr viele Unternehmen Shared Leadership einführen würden, dann hätten sie so viele Probleme, was zu Führungsnachwuchs Frauen angeht, echt gelöst.
Absolut.
Ja, ist das eure Erfahrung auch?
Ja, also es wird auf jeden Fall den Pool an potenzielle weibliche Führungskräfte viel größer machen, also viel erweitern. Weil es ist tatsächlich so, wenn wir bestimmte Positionen, also gerade so Abteilungsleiterpositionen, die oft von so zwischen 30, 45, sowas in dem Dreh von Altersgruppen besetzt werden, viele Frauen sagen, schaffe ich tatsächlich jetzt nicht oder ich will nicht diese Verantwortung, ich kann nicht Vollzeit und das ist nur in Vollzeit, wird nur, meistens nur in Vollzeit ausgeschrieben, solche Positionen. Und damit verschmälert sich einfach die Zielgruppe. Es gibt natürlich Frauen, die das können und wollen, aber es sind natürlich weniger.
Ja, und jetzt nochmal begleitend auch zu dem, was ihr am Anfang gesagt hattet, wir brauchen weibliche Perspektiven in der Wirtschaft. Was sind denn aus eurer Erfahrung, wenn ihr die Frauen einsetzt, was macht diese weibliche Perspektive aus? Könnt ihr das so sagen oder kann man das gar nicht? Also das ist ja jetzt euer Erfahrungswissen, das ist jetzt nicht natürlich keine scientific research, also keine wissenschaftliche Aufarbeitung, aber aus eurer Erfahrung heraus, warum braucht es diese Perspektive? Was beobachtet ihr?
Also wenn ich, Lina, du kannst auch gerne deine Erfahrung sagen. Also ich erlebe diese Führungsfrauen als sehr motiviert, sehr große Gestaltungsbedürfnis, Mitwirkungsbedürfnis und schon sehr menschenorientiert. Also sehr empathisch, sehr kommunikativ, sehr kollaborativ. Und sie wollen auch, dass eine gesunde Unternehmenskultur herrscht, damit alle damit alle sich wohlfühlen, damit das Unternehmen vorankommt, damit man innovativ ist und so weiter. Also positive Eigenschaften, die, glaube ich, wir alle als Gesellschaft brauchen und wollen. Und ich meine, das ist auch der Weg, wenn ich die Skills höre und lese, die Top 10 Skills für die Zukunft, sind das solche Skills, aber auch analytische Problem-Solving Skills, also diese auch komplex Problem-Solving Skills, das sind teilweise diese Skills, die auch Frauen mitbringen, auf sehr kompetente Art und Weise und in ihrer Art Kollaborationsart und Weise zu arbeiten, auch in positiver ein Unternehmen mitgestalten kann und letztendlich auch die Agilität, die Unternehmen brauchen, auch mitbringen.
Und Nina, was ist es für dich?
Ja, ich sehe das wie Fiona. Ich würde auch sagen, dass es einfach befruchtend ist für das Unternehmen als Ganzes, die weibliche Perspektive mit zu integrieren. Und gerade wenn man sich auch so die Werte ansieht, auf die Frauen die Frauen besonders wichtig sind, Dinge wie Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung oder auch eben dieses positive Arbeitsklima. Das wirkt sich ja fürs ganze Unternehmen positiv aus letztlich. Also auch Männer profitieren am Ende davon, wenn es Frauen in Führungspositionen gibt. Das ist ja keine einseitige Schiene, die sich dann nur an Frauen orientiert, sondern es befruchtet sich wirklich gegenseitig.
Ja, und was ich ganz interessant finde an der Stelle, oder spannend, was ihr hier sagt, ist, wir erleben das häufig, wir geben ja auch Vorträge zum Thema so Gender Balanced Leadership und dann fragen wir immer, gibt es eigentlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Führung? Wir sind da leider sehr im binären Geschlecht unterwegs, weil die Studienlage sich sehr häufig auf das binäre Geschlecht noch konzentriert und da finde ich es immer sehr, also interessant, dass viele dann auch sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Den gibt es nicht, es gibt einen Persönlichkeitsunterschied. Und wir wissen das natürlich auch aus Studien, dass innerhalb der Geschlechter die Differenzen größer sein können als zwischen den Geschlechtern und so weiter. Und dann möchte ich immer die Lanze schlagen für aber die Perspektive. Ja, vielleicht sind wir uns in den Persönlichkeitseigenschaften gar nicht so unterschiedlich, obwohl ich in meinen Trainings und wenn ich mit Frauen spreche, andere Erfahrungen mache. Nochmal mehr Schwerpunkt auf Kooperation, auf Ganzheitlichkeit, also wenig Silo-Denken, sondern wie kann ich Dinge miteinander vernetzen, sodass wir als Unternehmen ganzheitlich erfolgreich sind. Und dann, ja, wir können über Persönlichkeitseigenschaften diskutieren, über Werte diskutieren, aber die Perspektive, die Perspektive, ich habe meine Periode und gehe damit zur Arbeit, die Perspektive, ich stecke in den Wechseljahren und gehe damit zur Arbeit und muss leistungsfähig sein, schwanger im 8. Monat da vor einer großen Gruppe zu sprechen, das sind Perspektiven, die nur wir haben.
Ja, und das kann man tatsächlich auch weiter ausweiten, wenn man über diese Perspektive nachdenkt, weil es ist auch natürlich die Perspektive einer als Elternteil zum Beispiel. Und das muss ja nicht auch nur Frauen sein. Deswegen brauchen wir auch Männer mit oder Kinder, aber die dafür einstehen. Das ist ja immer das Thema. Es ist diese inclusive Leadership und Inklusion, worüber man redet, dass man diese Erfahrung selber hat und weiß diese Perspektive und kann es aber dann einbringen und schauen, wie wird das dann für andere in einem Unternehmen einfacher gemacht mit dieser Situation.
Und hier eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Ich sitze hier gerade mit Lena, mit der ich gemeinsam unseren Female Leadership Campus gegründet habe. Vielleicht hast du an der einen oder anderen Stelle hier im Podcast schon einmal davon gehört, dass wir gemeinsam ein sehr empowerndes und inspirierendes Female Leadership Training anbieten. Das Training bieten wir jetzt schon seit einiger Zeit in Unternehmen an. Und in diesem Jahr haben wir uns dafür entschieden, es einmal im September in einem offenen Format in Präsenz in Kassel anzubieten, weil wir uns wünschen, dass möglichst viele Frauen von der stärkenden Wirkung dieses Trainings profitieren können, egal ob das Training bei Ihnen im Unternehmen angeboten wird oder nicht. Und Lena, jetzt habe ich gerade hier viel gesprochen. Was ist es denn, was dich an dem Training am meisten begeistert, wenn wir so aus dem Raum rausgehen und ja, irgendwie selber so ganz beflügelt sind.
Ja, danke Nora, genau. Ach, weißt du, bei mir ist es immer so, dass wenn wir nach diesen zwei vollgepackten Tagen aus dem Training rausgehen, dann bin ich ganz beflügelt, weil ich es so beeindruckend finde, wie gestärkt und auch inspiriert die Teilnehmerinnen für sich rausgehen. Das Training ist so vollgepackt mit Energie, weil wir uns voll und ganz den persönlichen Stärken der Teilnehmerinnen widmen und sie für sich herausfinden dürfen, wie sie ihre ganz persönlichen Stärken in ihrem eigenen Führungssetting einsetzen können und dadurch allein schon wachsen. Und außerdem geben wir so viel Wissen rund um das ganz große Thema Female Leadership mit auf den Weg, dass den Teilnehmerinnen dann einfach dabei hilft, zum Beispiel bestehende Unternehmensstrukturen zu hinterfragen, besser zu verstehen und den eigenen Umgang damit zu reflektieren. Und schon allein daran wachsen die Teilnehmerinnen. Ja, und ganz nebenbei ist es natürlich so, dass man in so einem Training, wenn man so mit Gleichgesinnten sozusagen zusammenkommt, das eigene Netzwerk so erweitert um andere Frauen in Führungspositionen. Und das steht einem natürlich auch über das Training hinaus dann zur Verfügung, weil diese Impulsgeberinnen oder Austauschpartnerinnen oder wie auch immer natürlich auch nach diesen 2 Tagen dann immer noch ansprechbar sind. Ne? Das finde ich immer auch ganz cool, um da einfach nochmal später auch in den Austausch gehen zu können. Ja, deshalb bin ich immer ganz beseelt nach unseren 2 Tagen, 2 intensiven Tagen und glücklich, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass wir einen großen Unterschied in den Leben der Teilnehmerinnen machen. Ja, und Nora, wie sieht das bei dir aus?
Ja, es gibt so vieles, was ich hier an der Stelle sagen könnte, warum ich dieses Training liebe und ich mir eigentlich wünschen würde, dass wir es bei jedem Unternehmen in Deutschland durchführen würden. Denn genau wie Nina und Fiona hier im Podcast sagen, reflektieren Frauen für sich immer ganz genau, ob eine Führungsposition für sie das Richtige ist, ob sie die richtigen Kompetenzen mitbringen und auch der Kontext der richtige ist. Und dazu sagen wir ja immer, ja, Frauen bringen genau die Führungskompetenzen mit, die wir für moderne Führung brauchen. Und genau das ist ja auch das, was wir uns im Training angucken und Frauen mit auf den Weg geben. Ihr seid genau richtig mit den Kompetenzen und Fähigkeiten, die ihr für Führung mitbringt. Häufig sieht aber der Unternehmenskontext und wie Führung da gelebt wird, einfach noch ein bisschen anders aus. Und das matcht zu dem Zeitpunkt jetzt vielleicht noch nicht richtig. Und wie können aber Frauen bei sich selber bleiben und gleichzeitig die Erfordernisse von Führung in ihrem Unternehmen erfüllen? Und wir gucken uns aber auch noch neben den ganzen Themen Stärken, Werten, Resilienz, Work-Life-Balance, gucken wir uns auch noch an, wie können wir ein gutes Selbstmarketing betreiben? Weil das ist, wo wir sagen, ja, da können wir Frauen schon immer noch eine Schippe zulegen. Und Lena, jetzt könnte ich ja noch ewig weitersprechen hier. Die Frauen, die jetzt gerade gesagt haben, ich habe Lust, hier dran teilzunehmen oder die andere kennen, vielleicht auch Frauen in ihrem Team führen, wo sie sagen, ah, das wäre genau das Richtige. Wo können die sich denn informieren?
Wenn du noch mehr Informationen möchtest, dann guck doch einfach mal auf unserer Homepage vorbei. Da findest du alles nochmal zusammengefasst und auch die Möglichkeit, um dich anzumelden. Ansonsten kannst du uns auch gerne auf Insta, LinkedIn folgen und da mehr Infos abgreifen.
Jetzt sage ich mal so dieses Totschlagargument, was man sehr häufig immer wieder hört, was man auch heutzutage noch hört. Ja, Frauen wollen noch nicht führen. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen plakativ. Was sagt ihr dazu?
Also, wir würden sagen, nein, es gibt genug Frauen, die führen wollen. Natürlich gibt es ein paar Frauen, die nicht führen wollen. Oder, aber die Frage ist nicht, dass sie nicht führen wollen. Es ist, dass sie nicht führen wollen in den Situationen, in denen sie sind. In den Kontext, genau. Ich glaube, die meisten Frauen haben kein Problem, gerade als Elternteil oft, führst du jeden Tag, du führst deine Familie, du führst deine Kinder und du weißt, wie das ist und du hast dir gute Eigenschaften angeeignet, also Fähigkeiten angeeignet. Die Frage ist, will ich das und kann ich das in diese Gegebenheiten mit meinem Zeit, mit dieser Unternehmenskultur, mit dieser herrschende Stil, Führungsstil, die da ist, passe ich da rein, fühle ich mich wohl, kann ich gestalten oder nicht? Und wenn diese Fragen geneint werden, dann sagen oft Frauen, okay, dann lasse ich das. Dann fühle ich mich hier nicht wohl genug, dass ich das dann tue. Dennoch gibt es auch Frauen, die in jede mögliche Unternehmenskultur führen will und auch ganz klar ihre Ziele hat. Und die kann man auch finden. Also unsere Erfahrung ist eigentlich, dass wir fast jede Stelle mit einer Frau besetzen können. Auch wenn das Unternehmen denkt, wir haben versucht, seit Jahren diese Stelle oder auf diese Ebene, in diesem Bereich, IT oder whatever, Frauen zu finden und wir haben keine gefunden.
Die und ihr holt dann nicht die Diamanten aus dem Schrank und sagt hier.
Und dann kann man mit viel Arbeit und ein gutes Netzwerk und eine gute Methodologie und so weiter dann die Stelle in den meisten Fällen, natürlich nicht 100%ig.
Ja, klasse. Und Jetzt habt ihr vorhin gesagt, wenn ihr Frauen ansprecht, die normalerweise von Personalberatungen das Anfragen blockieren, aber bei euch sagen, ja, okay, ich spreche mit euch, weil ich kann mir vorstellen, dass ihr meine Bedarfe erkennt. Welche Bedarfe haben denn Frauen? Also wenn ihr mich einmal dahin mitnehmen würdet, was, und auch im Vergleich, Nina, mit der klassischen Personalberatung, was macht ihr denn in eurem Feld anders in der Ansprache von Frauen, wie jetzt so im klassischen Sinne? Worauf kommt es da an?
Ja, ich denke, also letztlich haben wir durch diesen Namen schon einen gewissen Vertrauensvorschuss, der uns so diese erste Hürde nimmt, sodass wir zumindest ins Gespräch kommen können. Und dann versuchen wir eben sehr direkt auf die Erwartungen der Kandidatinnen dann auch einzugehen. Also wir erklären ihnen, wie ist das Unternehmensumfeld, die Unternehmenskultur. Wir versuchen ihnen deutlich zu machen, wie der Führungsstil vor Ort gelebt wird, dass ob es flache Hierarchien gibt, offene Kommunikation, wie das Umfeld, wie divers es gestaltet ist, all solche Aspekte, die eben den Frauen wichtig sind.
Und das würdet ihr bei einem Mann nicht machen?
Doch, auch aber nicht so, nicht vielleicht nicht direkt zu Beginn und nicht so intensiv. Also es gibt schon Aspekte, die bei Frauen sehr viel früher diskutiert werden.
Zum Beispiel? Ich will da in die Tiefe.
Gerne. Also viele Frauen möchten ja wirklich ein flexibles Arbeitsmodell, damit sie Beruf und Privatleben besser miteinander verbinden und integrieren können. Ich habe selten einen Mann im Gespräch gehabt, der mich direkt im Erstgespräch danach gefragt hat, wie es denn mit Homeoffice-Lösungen aussieht. Und da spielt es zu Beginn nicht die große Rolle. Ne? Das ist bei den Kandidatinnen, mit denen wir sprechen, anders.
Okay.
Und auch vom Wording her, wenn wir ihnen ein Positionsprofil, eine Beschreibung zukommen lassen, achten wir natürlich schon drauf, dass diese männlich konnotierten Begrifflichkeiten da nicht enthalten sind. Wir korrigieren dann auch gerne mal die Positionsbeschreibung, die wir von unseren Kunden bekommen.
Zum Beispiel, was sind so Schlagwörter, die du rausnehmen würdest?
Ja, also zum Beispiel dominant oder es gibt so, gibt
oder zum Beispiel das Thema Diversität oder überhaupt das Thema Vereinbarkeit oder solche Sachen werden auch ein bisschen mehr vielleicht dargestellt als bei anderen. Okay. Es gibt aber auch bestimmte Wörter wie jetzt Durchsetzungsvermögen oder sowas, die bei manchen Frauen einfach nicht ankommen. Die sind genauso durchsetzungsfähig, aber das Wort hat eine negative Konnotation mit denen.
Oder wir ergänzen zum Beispiel das Wort, wir suchen eine empathische Führungskraft. Also sind so Beispiele, das würde ich eben, wenn ich eine Frau suche, ganz gezielt in so einem Positionsprofil in der Stellenbeschreibung ergänzen, damit sich die Frauen auch angesprochen fühlen.
Okay.
Und das ist eben unter Umständen vorher noch nicht drin, wenn wir das Stellenprofil vom Kunden bekommen. Also wir gehen das entsprechend durch, passen das Wording so an und ergänzen eben auch gewisse Aspekte, die den Frauen wichtig sind, unserer Erfahrung nach.
Und dann, wie geht's weiter? Dann habt ihr das vorgestellt und dann sagen die Frauen, jo, finde ich gut, schlage ich zu? Oder wie geht es da weiter?
Ja, das ist ja schon ein Prozess und auch eine Überzeugungsarbeit, denn diese Frauen sind ja alle irgendwo im Job, die sind berufstätig. Und wir wecken natürlich ihr Interesse und machen ihnen deutlich, dass es ein toller Karriereschritt für sie sein kann, diese Position, die wir zu besetzen haben, dass es eine Weiterentwicklung für sie ist. Wir diskutieren mit ihnen die Perspektiven, die Möglichkeiten, die sie dort haben, wie sie sich weiterentwickeln können, die Vorteile. Wir gehen natürlich auch mit ihnen die damit verbundenen Risiken durch. Wir sprechen mit den Frauen auch darüber, ob das mit der Familie machbar ist, wie sie sich da organisieren. Also wir versuchen wirklich alle Seiten abzudecken und haben da eben entsprechend ein offenes Ohr. Wir stehen da wirklich auch als Sparringspartner für die Kandidatinnen diesen Prozess über zur Verfügung und diskutieren alle Bedenken mit ihnen. Natürlich sowohl auf Kandidatinnenseite als auch auf Seite der Kunden, denn auch die Kunden haben unter Umständen Bedenken. Irgendein Hiring Manager, der jetzt eine Führungskraft einstellen möchte und feststellt, dass sie eben zwei Kinder hat und dann plötzlich doch ins Zögern kommt, packt sie das, diesen Job mit zwei Kindern, und wo wir dann eben gleich aktiv werden und einspringen und man sich dann fragt, naja, wenn da jetzt ein männlicher Bewerber sitzt mit zwei Kindern, hätten sie wahrscheinlich keine Bedenken, ob er diesen Job packt. Aber da sitzt jetzt eine Frau als Führungskraft mit zwei Kindern und da wird dann plötzlich in Frage gestellt, ob sie diesem Job gewachsen ist, mit den Anforderungen. Und das ist so vielschichtig und wir müssen da eben auf beiden Seiten, sowohl auf Seite der Kandidatinnen, ja, sehr einfühlsam auffallen,
als auch auf Seite der
ein Stück weit, ja. Schon, ja.
Fast wie so ein Coaching-Prozess. Und ihr lebt das immer noch, dass ich weiß, dass man es immer noch erlebt, aber ich frage das mal so ein bisschen provokant. Ihr erlebt das immer noch, dass Frauen gefragt werden, wie kriegt sie das mit der Familie hin?
Absolut.
Wow.
Ja, total viel. Und letztendlich, was Nina sagt, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil oft ist es, also wenn wir Glück haben quasi, wird das dann gesagt von jemand. Aber oft wird das gar nicht gesagt, sondern nur gedacht, und zwar vielleicht nur von der Hiring Manager, also gar nicht vom Personal, HR. Und das ist natürlich auch immer wichtig, dass wir da einen sehr guten Draht haben zu den Kunden, zu den Hiring Manager, dass wir auch mit denen viel reden und besprechen und das raushören. Und da vielleicht dann proaktiv auf Fingerspitzengefühl darauf irgendwie eingehen können und schauen, okay, was braucht's vielleicht, damit ein bisschen mehr Comfort da ist, dass das nicht.
Was würdet ihr denn da Frauen empfehlen? Weil Frauen sagen dann ja häufig, ja, nur weil ich jetzt eine Frau bin, habe ich keine Lust, das darzustellen. Wir kommen im Jahr 2025. Oder würdet ihr schon sagen, um wirklich Chancen auf eine bestimmte Position zu haben, das proaktiv zu adressieren? Was ist aus eurer Erfahrung eure Empfehlung?
Ich würde es proaktiv adressieren. Ich würde einfließen lassen, wie ich mich persönlich aufgestellt habe, dass ich ein super Netzwerk habe, dass mein Mann vielleicht im Homeoffice teilweise ist, dass die Kinder ein Alter haben, wo die super alleine klarkommen, was auch immer jeweils, wie die familiäre Situation eben ist. Man hat ja auch bis dahin schon Karriere gemacht und sich entsprechend organisiert und aufgestellt. Das ist ja nicht so, dass es der Sprung ins kalte Wasser ist, bei den Positionen, wo wir aktiv werden. Und da kann man das in einem Nebensatz durchaus einfließen lassen. Es beruhigt vielleicht den einen oder anderen Hiring Manager, wenn er weiß, da ist entsprechendes Backup und die familiäre Situation ist geklärt. Denn unterschwellig, das schwingt eben immer mit, dieser Gedanke, da sitzt eine Führungsfrau und die hat Familie zu Hause und was ist, wenn die Kinder krank sind, ist sie dann nicht mehr in der Lage, ins Büro zu kommen und ihren Job zu machen, kann sie dann die nächste Dienstreise nicht antreten und so weiter. Also es hilft, wenn man so diese familiäre Struktur oder das Netzwerk, was man sich aufgebaut hat, wenn man das ein Stück weit erwähnt.
Würde ich auch so sehen. Zumal auch wenn die Kandidatin nicht danach gefragt würde, kann es trotzdem als unconscious bias im Kopf sein.
Ja, klar.
Sein.
Da wissen wir ja, können wir uns
auch
nicht so frei machen.
Und dann weißt du nicht, was hinterher gefragt wird und was gedacht wird. Und das ist ja oft so, wir kennen das alle auch, dass in einem Slate of Candidates, also wenn man 5 Kandidaten hat, eine davon ist eine Frau und 4 davon sind Männer beispielsweise, dass die Bewertung dieser Kandidaten nicht gleich sind.
Erlebt ihr das auch? Und also wir wissen das ja aus Studien. Aber erlebt ihr das?
Ja.
Die Studien sind ja teilweise auch schon älter. Erlebt ihr das noch in der Praxis?
Also wir erleben es meistens in der direkten Praxis nicht, weil bei uns passiert das oft nicht. Also wenn wir eine Männer und Frauen, manchmal werden wir gebeten, natürlich Männer auch mitzusuchen. Das können wir auch machen. Dann haben wir immer 50-50. Oder ein bisschen vielleicht sogar mehr Frauen eventuell. Aber ich kann mir denken, dass, also wir hören das aber von unseren Kunden, dass es tatsächlich so ist. Und du hast sicherlich mehr Erfahrung als deine generalistische Zeit. Was ich aber sagen wollte ist, wenn in diesen Situationen, wenn es dann die eine Kandidatin gegen sozusagen versucht, auf gleicher Ebene, auch gleich qualifiziert mit den männlichen Kandidaten, beurteilt zu werden, dann schwimmt dann halt diese unconscious bias, ja, sie hat aber 2 Kinder zu Hause, die Männer haben es auch, aber das spielt keine Rolle. Also das sind so Sachen, die dann leider gegen die weibliche Kandidatin Auswirkungen hat. Und wo vielleicht dann manchmal, und ich höre immer wieder, ja, ich war so eine Art Zählkandidatin anscheinend, weil ich habe den Job nicht bekommen, obwohl ich ideal war. Und ich habe auch keine eigentlich plausible Grund erfahren, warum ich den Job nicht bekommen habe.
Gibt es noch weitere Herausforderungen, die ihr erlebt in eurem Alltag? Warum Frauen den Schritt nicht machen, obwohl sie die gleichen Qualifizierungen haben?
Ja, also ich würde sagen, auch in den Gehaltsverhandlungen ist es auch ein sehr ein Thema, die auch zu Schwierigkeiten führen kann auf beiden Seiten. Also zum einen gibt es auch, manche Frauen haben Schwierigkeiten, ganz knallhart zu sagen, was sie wollen. Also einfach das und das und das möchte ich. Und selber dann zu wissen, okay, was ist meine, wo kann ich Kompromisse machen und wo auf was kann ich mich letztendlich einbauen. Und umgekehrt ist es oft manchmal schwierig, auch seitens der Kunde ganz klar auch zu äußern, was können sie oder was können sie versprechen. Oft sind das Bonusregelungen oder so, die, wo du nicht hundertprozentig weißt, kommt es raus. Und diese so, ich glaube viele, also meine Eindruck ist, viele Männer sind irgendwie eher bereit zu sagen, okay, die Zahl passt so grob, ob jetzt ich immer mein 100% Bonus kriege oder nicht, kläre ich dann später, wenn ich einmal drin bin. Und da wollen manche Frauen das vorher alles gesichert, abgesichert haben. Und das führt oft dann zu schwierigeren Verhandlungen. Wobei wir natürlich auch da uns als eine wichtige Rolle haben, auch da zu vermitteln und zu helfen, uns zu klären.
Ich sehe im Video, Nina, dass du das Ganze mit einem Grinsen begleitet hast, was Fiona gerade gesagt hat. Willst du dazu noch was ergänzen?
Ja, ich kann das nur bestätigen. Ich kann jede Frau nur ermutigen, sich im Vorfeld klar zu überlegen, wo möchte ich mich gehaltlich positionieren. Man kann das auch immer mit dem Personalberater oder der Personalberaterin des Vertrauens abstimmen und da einfach vorbereitet in so ein Gespräch zu gehen, sich das nicht so auf sich zukommen zu lassen. Und es ist immer schwierig, wenn man zu tief einsteigt und dann hinterher nochmal nachverhandeln möchte und dann sowas ausreizt. Das verärgert dann auch den potenziellen Arbeitgeber. Also man sollte so schon recht frühzeitig sich eine klare Vorstellung machen, ein Ziel setzen, ein Gehaltsziel und dafür auch einstehen. Die Männer machen das auch und die Frauen sollten das genauso tun.
Ja, sehr gut. Und die Frauen, die ihr ja begleitet, die haben ja aber wahrscheinlich auch schon einige Erfahrungen damit, oder? Also wenn die schon mehrere Top-Positionen begleitet haben, würde ich sagen, dann kann man das schon oder sind die immer noch?
Sie sind immer noch, also wir sind immer wieder auch überrascht, selbst in Prozessen, wo wir nicht damit gerechnet hatten, wo es wirklich glatt durchlief, kann das die Gehaltsthematik nochmal ein Stolperstein sein, weil dann, ja, die Frauen es einfach nicht klar kommunizieren oder eben sie sitzen im Gespräch und nicken, wenn eben ein Angebot unterbreitet wird, mündlich, und dann fahren sie nach Hause und wahrscheinlich denken sie dann nach, unterhalten sich und dann kommen sie plötzlich mit einer riesigen Forderung zurück. Tut dem ganzen
jetzt,
Prozess natürlich nicht gut.
Jetzt habe ich das erst verstanden. Die haben sich nicht so richtig Gedanken gemacht, gehen dann mit irgendwas rein, merken dann im richtig. Nachhinein, sie haben sich unter Wert verkauft und verhandeln genau. Dann nochmal nach und dann ist doof.
Ja.
Okay, ja.
Richtig. Das teilweise. Was auch total interessant ist diesbezüglich, ist die Ansicht von Frauen, die hören wir wirklich sehr, sehr häufig, das Gehalt, also wenn man fragt, was sind so deine Gehaltsvorstellungen, dann sagen die oft, Gehalt ist jetzt für mich nicht das absolut Wichtigste. Für mich ist wichtiger Unternehmenskultur, Gestaltungsmöglichkeiten, vielleicht Flexibilität und solche Sachen. Deshalb wäre ich eventuell bereit, ein bisschen weniger runterzugehen als das, was ich jetzt aktuell verdiene. Interessanterweise, eine solche Aussage, wenn die 1:1 an einen männlichen Hiring Manager rangebracht wird oder manche auch HR-Verantwortliche, kommt das negativ an. Die denken, wieso will sie runtergehen? Was ist jetzt, da ist irgendwas los, das verstehe ich jetzt nicht.
Okay.
Also ja. Das ist total interessant, weil da finde ich, da matchen die Vorstellungen überhaupt nicht. Also ich verstehe total, was die Frau meint.
Ja.
Für
mehr Flexibilität wäre ich bereit, auch irgendwie weniger zu verdienen. Für mehr Homeoffice wäre ich bereit, runterzugehen.
Genau.
So, also was ja
genau.
In der Verhandlung sehr typische so kooperative Win-Win-Strategien sind. Ja, also weg vom Kompromiss hin zu wirklich Win-Win. So, ihr gebt mir das, ich bin bereit, das einzugestehen.
Stimmt.
Ja, auch nochmal eine sehr interessante Erkenntnis. Und tatsächlich, was ihr auch sagtet, selbst im Upper Management, ich kenne auch eine Vorstände, mit der habe ich gesprochen, die sagte, ich bin super gut darin, für andere zu verhandeln, bin ich knallhart, aber wenn es um mich geht und ich bin jetzt in meiner, weiß nicht, wie vielten Vorstandsposition, fällt mir das total schwer.
Ja. Und ich glaube, genau deshalb passiert es immer noch Top-Führungsfrauen, obwohl sie eigentlich super gute Verhandlerinnen sind und alles Mögliche schon verhandelt haben in ihrem Leben. Und dennoch, wenn es ihr eigenes Gehalt für den Job angeht, ist es dann doch was anderes.
Also können wir das einmal so als richtig guten Tipp festhalten, bevor ich in so ein Gespräch reingehe, schon alles dafür zu tun, so Research. Man kann ja auch mal eine Personalberatung anrufen, sagen, passen Sie auf, ich zahle Ihnen eine Coachingstunde, indem Sie mir mal so ein paar Zahlen darlegen. Oder also bei Personalberatungen sind ja wirklich diejenigen, die die Einblicke haben. Wie viel kann man auch draufschlagen? Ich weiß das von meinem Freund. Auch wenn ich in eine Teamleitende, in eine Abteilungsleiterposition, Leiterinnenposition komme, wo keine Personalberatung mit drin ist, kann ich ja trotzdem irgendwie schauen, kann ich mal eine kontaktieren und mich hier vielleicht gegen ein gewisses Entgelt irgendwie beraten lassen. Also alles dafür tun schon vorab, um seine Position zu klären. Und etwas anderes würde mich noch interessieren, ist ja auch häufig hört man, oh, für Frauen haben wir doch jetzt schon viel getan, müssen wir denn noch mehr tun? Oder auch, manchmal kommen ja auch diese, es ist ja ungerecht und was machen wir für die Männer? Da würde mich mal interessieren, auch in der Überzeugung von eventuell neuen Kunden, was sind denn so eure Lieblingsargumente, vielleicht auch Zahlen, um auf solche Argumente sachlich und überzeugend zu reagieren? Was ist euer Arsenal sozusagen? Was sind euer Argumente-Arsenal, mit dem ihr nach da draußen geht?
Also diese, wie du sagst, diese Argumente kommen uns natürlich, werden uns auch gestellt oder diese These, dass für Frauen schon so viel getan wird. Und ja, es ist ja in den letzten Jahrzehnten für Frauen schon viel getan worden, aber das ist eben bei weitem noch nicht ausreichend. Und es gibt jedes Jahr Studien von den verschiedensten Instituten, Hochschulen, Beratungen und so weiter, die einfach darlegen, dass es noch keine Chancengleichheit gibt. Also zum Beispiel Albright, die Stiftung aus dem vergangenen Jahr, hat wieder gezeigt, dass nur 15% der Vorstände in den DAX 40 Unternehmen weiblich sind. Und trotz dessen, dass es ja steigende Absolventinnenzahlen in wirtschaftlichen und technischen Fächern gibt, stagniert aber die Frauenquote in den Führungsetagen. Und wenn man sich das vor Augen führt, stellt man eben fest, dass es da noch keine Chancengleichheit geben kann. Immer wieder auch von uns mal zitiert ist, sind die Studien zum Gender Pay Gap, weil der Gender Pay Gap einfach real ist und auch hartnäckig. Da liegen wir eben unbereinigt immer noch bei 18%. Also Frauen verdienen einfach durchschnittlich fast ein Fünftel weniger als Männer. Gibt es das Statistische Bundesamt, was da auch jedes Jahr entsprechend die neuen Zahlen hervorbringt. Und selbst wenn man den Gender Pay Gap bereinigt ansieht, also bei vergleichbarer Qualifikation oder Position, dann liegen wir immer noch bei 6%.
Und unbereinigt also heißt ja nur mal an der Stelle, vielleicht wissen das einige nicht, unbereinigt heißt ja, dass Frauen sind generell mehr in sozialen Berufen unterwegs, die per se schon weniger hoch bezahlt sind. Dadurch ist der Gap einfach da schon da. Und wenn man das Ganze bereinigt, dann vergleicht man wirklich in den gleichen Positionen die Männer mit den Frauen. Und da hattest du gerade gesagt, liegt er bei 6%. Also in vergleichbaren Positionen, muss man sich einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen, vergleichbaren Positionen, wenn man Frau und Mann miteinander vergleicht, sind das 6%. Und jetzt kann man mal seine Mathe-Fähigkeiten rausholen und das mal über eine Laufbahn von, ich sag mal, 30, 40 Jahren sich berechnen. Und dann weiß man, was am Ende, Altersarmut und so weiter, was dabei, was das Resultat ist.
Genau. Also wenn eben Chancengleichheit herrschen würde, oder wenn nicht nur Chancengleichheit, aber wenn alles fair wäre in diesem Prozess, auch in der Entlohnung, da dürfte es diese Lohnlücke nicht geben, auch bei insbesondere bei gleicher Qualifikation nicht. Ja. Das sind schon Argumente, ich meine, diese Zahlen lügen ja nicht. Diese Argumente, die stehen da für sich und müssten eigentlich ein deutliches Zeichen setzen.
Ja, und eine andere Zahl, mit der wir auch arbeiten, ist, finde ich gerade sehr spannend, ist die McKinsey Reports. Also McKinsey studiert, also nicht, es gibt ja fast alle Unternehmensberatungen, die auch natürlich viele Studien gemacht haben, aber gerade McKinsey macht das dann fast 20 Jahre. Also alle 4-5 Jahre machen sie ein Refresh. Und das letztes Jahr, Diversity Matters, hatten sie gezeigt, dass gerade europäische Unternehmen eine 60% höhere Wahrscheinlichkeit haben, profitabler zu werden, wenn sie diverse Führungsteams haben. Und zusätzlich zu profitabler ist auch innovativer und nachhaltiger und eine höhere Mitarbeiterbindung, Loyalität. Und das sind halt auch, das sind wirklich Zahlen, die zumindest über den letzten 20 Jahre auch sich immer verstärken, je mehr sie diese Studien machen. Und das sind, denke ich, schon wichtige Argumente für Unternehmen, da nicht jetzt nachzulassen. Ich meine, wenn eine Firma wirklich eine gute Mischung von weiblichen Führungskräften hat, über seine verschiedenen Management-Ebene hat und viele Jahre daran gearbeitet hat, dann ist es gut. Dann sieht man sicherlich auch, dass es sich ausgezahlt hat. Dann wird das auch einfacher. Es gibt aber tatsächlich unglaublich viele Unternehmen, die treffen wir wirklich jeden Tag, wo es keine einzige Frau in der Geschäftsführung gibt, wo es auf der zweiten Ebene vielleicht 10-15% gibt, vielleicht dritte Ebene dann ein paar mehr, aber es ist immer noch ganz weit unterentwickelt, wenn man das so will.
Ja, auf jeden Fall.
Und da ist wirklich noch viel, viel zu tun.
Ich hatte mir auch heute Morgen auch in Vorbereitung unseres Gespräches, ich finde die Ernst & Young-Studie auch, die machen ja auch immer, updaten immer ihre Zahlen, habt ihr da auch nochmal nachgeguckt und hat auch nochmal gelesen, dass in den 160 DAX, MDAX und SDAX Konzernen sind 128 Frauen in einer Vorstandsposition. Und insgesamt gibt es in Vorstandsgremien 568 Männer. Also diese 128 Frauen stehen 568 Kollegen gegenüber. Und wenn man jetzt vorstellt, wir haben ja 160 Unternehmen da drin, 128 Managerinnen auf 160 Unternehmen bedeutet, dass es immer noch Konzerne gibt, die keine einzige Frau im Vorstand haben. Also es ist eine Vorstandsquote von 18,4%, aber in 49% der Unternehmen hat es genau eine Frau in den Vorstand geschafft und gerade mal nur 14% der Unternehmen weisen zwei oder mehr Vorstandsmitglieder auf. Also nur mit einer Frau habe ich ja, und das wissen wir auch aus Studien, die kritische Masse liegt ja bei 30-40%, wenn wirklich ein Unterschied besteht. Und spannend auch, dass du diesen McKinsey-Report zitiert hast. Eine meiner Lieblingsaspekte, Argumente daraus, ist das Thema Microaggressions. Also Mikroaggressionen, die Frauen am Arbeitsplatz erfahren. Die haben da aus einer ganz großen Stichprobe eben gefragt, wie viele, also Mikroaggressionen sind so, man wird unterbrochen, man erfährt einfach so Kommentare, die unsachgemäß sind, die eigene Kompetenz wird in Frage gestellt. Und da wird dann verglichen, wenn die einzige Frau im Raum ist, wie viele Microaggressions sie erfährt. Und aber auch Männer werden gefragt, wenn sie der einzige Mann im Raum sind, wie viele Microaggressions sie erfahren. Mhm. Und das ist deutlich weniger. Also das auch nochmal so, ja, wir haben die Zahlen der Gerechtigkeit, aber so, wie gehen wir eigentlich auch miteinander um oder mit Frauen um und wie machen wir ihnen das auch, freudig wäre jetzt so das Wort, also dass man auch Spaß an dem Job hat. Wenn sie da von allen Seiten attackiert werden, dann macht das ja auch keine Freude.
Absolut. Und es ist natürlich schon schwieriger, eine Frau für eine Führung, also gerade so eine Vorstandsposition zu gewinnen, wenn es ein Team von 6 Personen es nur eine Frau gibt oder 8 Personen oft es nur eine Frau gibt, als wenn es 2 oder 3 Frauen gibt. Also es wird immer einfacher, je mehr Frauen in Führungspositionen im Unternehmen sind. Es gibt zum Glück immer noch Frauen, die bereit sind, die Erste zu sein, aber viele haben schlechte Erfahrungen gemacht und deshalb sind natürlich auch dann wählerischer, was für eine zweite Mal sie das probieren wollen.
Was ich auch interessant finde jetzt an dem Aspekt noch, es gab eine Studie vom Harvard Business Review, war das glaube ich schon 2 oder 3 Jahre her, die deutlich gemacht hat, dass 70% der Führungspositionen über informelle Netzwerke besetzt und vergeben werden. Und häufig ist es so, dass die Frauen gar keinen Zugang zu diesen Netzwerken haben. Und dann sind diese wichtigen Karrierewege für sie einfach versteckt. Die werden dann übersehen und haben gar keine Chance, da hineinzukommen, weil die Männer dort eben dominieren. Und das ist schon auch echt ein Problem, wenn man als Frau keinen Zugang hat zu diesen Netzwerken und wenn einem da die Mentoren und Sponsoren fehlen, um an dieser Stelle auch gesehen zu werden.
Und da ist ja so, man weiß ja aus Studien, dass wenn Frauen in einem Mentoring-Programm sind, dann werden sie gementort, dann wird ihnen gesagt, welche Verhaltensweisen sie verändern sollen. Wenn Männer in einem Mentoring-Programm sind, dann werden sie gesponsert, dann bekommen sie Positionen hier, genau. Du könntest dahin und so weiter. Und deswegen gibt es mittlerweile einige Unternehmen, und das ist auch nicht nur meine Empfehlung, die sagen, wir machen kein Mentoring-Programm für Frauen, sondern wir machen ein Sponsoring-Programm für Frauen. Und das ist das eine, also so Unternehmenskontext. Und da würde ich aber auch nochmal den Appell an uns Frauen selber geben. Ich habe mit einer anderen ganz früher zu Beginn des Podcasts mit Regina Ruppert ein Interview geführt, die auch Personalberaterin ist, aber nicht so spezialisiert wie ihr. Und sie sagte, wenn ich einen Mann frage, hier hast du in deinem Netzwerk jemanden, den du mir für eine Stelle empfehlen kannst, dann kriegt er auf jeden Fall mindestens 5 Empfehlungen, so hier, guck dir die mal an. Wenn sie eine Frau fragt, kannst du mir jemanden empfehlen, dann stellt sie häufig fest, dass Frauen ihr niemanden empfehlen, weil sie Angst haben, dass wenn diese Person nicht performt, die sie empfehlen, diese schlechte Leistung auf sie zurückfällt. Also vielleicht macht ihr andere Erfahrungen. Trotzdem würde ich da nochmal auch an uns Frauen appellieren, nicht so kritisch mit uns untereinander zu sein, sondern dass wir auch einen Unterschied machen können, indem wir uns gegenseitig unser Netzwerk zur Verfügung stellen.
Ja, also ich habe das eher anders, etwas anders wahrgenommen. Okay. Als ich generalistisch unterwegs war noch, hatte ich eigentlich nie Empfehlungen bekommen von Kandidaten, die ich kontaktiert habe, die dann selbst vielleicht kein Interesse hatten, sondern dann war einfach der Prozess beendet. Und jetzt ist es so, wenn ich mit Frauen spreche, habe ich den Eindruck, die freuen sich so, dass es eine Führungsposition gibt, die mit einer Frau besetzt werden soll, dass die auch proaktiv mir aus ihrem Umfeld Kandidatinnen empfehlen.
Ja,
und
cool.
Das ist wirklich schon häufiger vorgekommen, dass dann letztlich auch in der Shortlist Kandidatinnen präsentiert wurden, die mir auf Empfehlung von anderen Kandidatinnen, die wir ursprünglich angesprochen haben, empfohlen und zugerufen wurden. Deshalb würde ich meine Wahrnehmung.
Aber vielleicht hat sich da auch schon echt was getan. Also dieses Podcast-Interview war vor, ich weiß nicht, 5 Jahren oder so. Und das ist doch total toll, wenn wir da irgendwie auch eine Veränderung erleben. Ja.
Absolut, ja, genau. Ich denke auch, Frauen sind da schon auf einem guten Weg, sich gegenseitig auch zu unterstützen, und wir erkennen dann die Gelegenheit, jemand anderem vielleicht was Gutes zu tun und jemand anderem zu empfehlen.
Und da sind wir jetzt gerade schon in den Empfehlungen drin, so abschließend noch in dem Podcast. Was würdet ihr vielleicht zuallererst Unternehmen empfehlen? Ihr habt schon an der einen oder anderen Stelle gesagt, aber wenn Unternehmen sagen, wir wollen noch mehr Genderparität haben, was würdet ihr denen empfehlen? Was sind so eure Top-Aspekte, worauf man als Unternehmen achten sollte?
Also für mich, ich würde sagen, stell dich nicht zufrieden oder gib dich nicht zufrieden, dass du keine Frau für eine Stelle findest. Also wenn du als Unternehmen sagst, wir müssen hier an dieser Ebene was tun oder in diesem Bereich was tun, wir bräuchten eigentlich mehr Frauen dort, dann geh danach und setz das um. Also es gibt Wege, entweder mit Hilfe von uns oder andere Wege, diese Position zu besetzen. Also
don't give up.
Don't give up. Genau. Nina, was würdest du sagen?
Ja, dein Punkt war natürlich richtig und wichtig. Ich glaube, man muss als Führungskraft auch junge weibliche Talente frühzeitig ansprechen, proaktiv, und sie wirklich ermutigen, sich auf höhere Positionen auch zu bewerben. Also diese jungen Frauen auch schon früh sehen und sie gezielt fragen, warum nicht du? Also das macht, glaube ich, einen riesen Unterschied, wenn man gezielt angesprochen wird und sieht, jemand anderes traut einem das zu. Und dann macht man auch diesen ersten Schritt. Und wenn man einmal in der Führungsposition ist, einmal eine Teamleitung hatte, dann ist auch der nächste Schritt leichter. Ich glaube, aus meiner Beobachtung heraus bleiben einfach viele Frauen hängen an der Stelle, wo Männer schon viel früher diesen ersten Schritt machen und sagen, ich muss jetzt aber Teamverantwortung übernehmen. Mhm. Und da stecken die Frauen oftmals noch fest. Und wenn dieser erste Schritt früher erfolgt und Frauen ermutigt werden, dann ist es auch leichter, die Karriere entsprechend fortzusetzen. Und daneben natürlich ganz klar, wir brauchen familienfreundliche Strukturen in den Unternehmen. Also alle diese, ich möchte mal sagen, Hard Facts, die es gibt, von denen wir ja alle wissen, dass sie wichtig sind.
Stellenanzeigen und so weiter.
Ja, genau, ja, genau. Okay. Dann nur wenn man echte Vereinbarkeit ermöglicht im Unternehmen, dann nur dann kann man auch wirklich seine weiblichen Talente auch halten.
Ja, gelebte Vereinbarkeit, ja.
Genau.
Und was würdet ihr den Frauen empfehlen aus eurer Erfahrung, die ihr macht? Also Gehalt war schon ein Punkt, den haben wir, können wir, glaube ich, den Haken dran machen. Was sind weitere Empfehlungen, die ihr habt?
Also ich würde sagen, es gibt Textio, das ist so ein Language-Programm, die hat eine Studie letztes Jahr rausgebracht zum Thema Performance Feedback. Und da drin steht, dass Männer nehmen positives Feedback mehr als doppelt so stark wahr wie Frauen und Frauen nehmen negatives Feedback 7-mal intensiver wahr als Männer. Das ist eine sehr, sehr, finde ich, sehr wichtige Sache, damit wir zu reflektieren und zu internalisieren. Also oft der Grund ist, warum Frauen nicht weiterkommen in ihrer Karriere, ist, weil sie selber zu kritisch sind. Sie glauben, sie können das nicht, sie wissen nicht, ob sie es können und das für sie bedeutet, ich kann es dann vielleicht nicht, also mache ich es lieber nicht, falls ich dann, sonst werde ich dann failen. Statt zu sagen, statt erstmal vielleicht zu wahrzunehmen, ich bin zu negativ, also ich nehme zu viel Negatives wahr, lass mich mehr über das Positive nachdenken und auch darüber dann zu überlegen, was für Potenzial habe ich? Habe ich die Erfahrungswerte? Habe ich die Skills, die für jetzt für diese Position benötigt werden? Und könnte ich es theoretisch, könnte ich das erfüllen? Und bin ich genauso gut wie vielleicht eine männliche Kollege, der das auch jetzt noch nicht bewiesen hat und auch noch nicht gekonnt. Und wenn man dann das Potenzial von sich denkt und eher aus dieser Aspekt schaut, dann traut man sich vielleicht mehr bestimmte Positionen anzugehen und sich zu melden, zu sagen, ich wäre bereit, das zu tun.
Ja, wertvoll. Wertvoll, was du sagst, auf jeden Fall. Immer wieder auch mal den Blick so, wie würde mein männlicher Kollege reagieren? Das auch manchmal, wenn wir so große Anfragen kriegen und ich denke so, oh Gott. Das schaffen wir nicht. Dann denke ich immer, was würde Ingo sagen? Wir machen das.
Genau. Okay.
Gibt es abschließend noch was, was ihr noch loswerden wollt, was wir noch nicht adressiert haben, was noch wichtig wäre zu erwähnen?
Ich finde einen Aspekt noch wichtig, jetzt von auf an die Unternehmen gerichtet, dass man sich tatsächlich auch Ziele setzt, also wirklich konkrete Ziele, Diversity-Ziele und dass man sich auch daran messen lässt, dass man wirklich schaut, wie viele Frauen sind in Führungspositionen, wie ist die Beförderungsquote zwischen Frauen und Männern, dass auch die Führungskräfte daran gemessen werden, ob sie Frauen fördern. Ich glaube, nur dann, wenn es diese konkreten Ziele gibt, dann ja, wird sich was verändern und dann passiert was. Also das halte ich für ganz wichtig.
Ja, und vielleicht sind wir ein bisschen zu kritisch hier in dieser Podcast den Unternehmen gegenüber. Weil letztendlich gibt es, also ich finde es super ermutigend, es gibt so viele Unternehmen, die dieses Thema ernst nehmen, die großartige Diversity-Programme und Inclusion-Programme auf die Beine stellen jedes Jahr, die wirklich auch konkrete Ziele haben und die auch peu à peu erreichen. Und wir haben sehr viele tolle Ansprechpartner, die mit denen wir zu tun haben, die uns beauftragen, um an dieses Thema zu arbeiten, die sich wirklich dafür einsetzen, dass sie ein diverseres Team haben, auch sehr viele Männer wie Frauen, die das Thema wichtig ist und die auch hier ja, mehr Frauen in Führung bringen. Das finde ich einfach großartig.
Das sind doch tolle abschließende Worte, mit denen wir den Podcast richtig gut schließen können, so der positive Ausblick. Und ich möchte euch an der Stelle einfach danken für alles, was ihr hier mit in das Gespräch reingebracht habt, eure Erfahrung. Da kann man euch ja wirklich nichts vormachen, weil ihr seid da draußen wirklich am Puls an den Unternehmen dran. Und von daher ganz, ganz spannende Einblicke, die wir hier bekommen haben. Ich danke euch sehr für eure Zeit, die ihr euch hier genommen habt und vor allem auch für das, was ihr hier mit reingebracht habt. Vielen Dank.
Danke dir, Nora.
Danke, Nora.
Hat Spaß gemacht.